Servus vom Serve, herzlich willkommen im Podcast, der deine Finanzen zum Fliegen bringt. Heute geht es um ein Thema, was mich schon ein bisschen aufbringt, und zwar nämlich ein Thema nach einer Betriebsprüfung, also einer Rentenversicherungsprüfung und dem damit verbundenen Vorwurf einer Scheinselbstständigkeit und wiederum damit verbundenen hohen Nachzahlungen. Und das ist ein Punkt, den viele, mit denen ich gesprochen habe, eigentlich alle, nicht auf dem Schirm hatten. Also ich habe mit vielen Leuten darüber gesprochen und haben gesagt, nee, also ich kenne das so, das Gesetz mit Scheinselbstständigkeit, aber nicht in dieser Form der Durchführung, dass mich das sogar selber betreffen kann. Weil das betrifft nämlich zum Beispiel, und das ist nicht eine komplette Aufzählung, sondern eben nur ein Auszug, zum Beispiel folgende Berufsgruppen und, jetzt kommt das Wichtige, nämlich auch jene, also dich zum Beispiel als Unternehmer oder als Selbstständige, der die beschäftigt, in Form, also wenn die Rechnungen an dich stellen und du die als Selbstständige beschäftigst oder als Freelancer. Also zum Beispiel eine Reinigungskraft. Viele Leute haben ja eine Reinigungskraft. Ja, Texter, Grafiker, freiberufliche Buchhalter, Coaches, Berater, Trainer wie zum Beispiel Tennistrainer, Reitlehrer, Golflehrer und Fitnesstrainer und so weiter. Und ich gebe dir gleich auch mal einen Kontext dazu, weil dann kannst du das nämlich auch für dich eher abgleichen, inwieweit dich das oder betrifft oder Leute, die du eben beschäftigst, betrifft und damit ja dann auch wieder dich. Ja, es war eine Geschichte von einer Kundin, die ist Reitlehrerin. Und die beschäftigt seit vielen Jahren eine andere Reitlehrerin. Das ist ja so im Endeffekt auch üblich. Und die hat jetzt eine Betriebsprüfung von der Deutschen Rentenversicherung bekommen und dann danach eine hohe Nachzahlung, eine hohe fünfstellige Nachzahlung als Rückforderung oder als Nachforderung für die Rente und für die Arbeitslosenversicherung für diese Reitlehrerin. Weil ihr vorgeworfen wurde, diese Reitlehrerin, die da bei dir beschäftigt ist, die ist scheinselbstständig. Und zwar mit der Begründung, sie hat kein eigenes unternehmerisches Risiko, sondern nur einen Einkommensausfall. Also das ist die wichtige Begründung immer. Kein eigenes unternehmerisches Risiko, sondern nur ein Einkommensausfall. Jetzt kann man zwar darüber streiten, sondern ja, was ist denn eigentlich? Also wenn ich einen Einkommensausfall habe, dann das ist, also mein größtes unternehmerisches Risiko ist, dass ich kein Einkommen mehr verdiene, dass mir die Aufträge wegbrechen. Das ist ja im Endeffekt für mich das größte unternehmerische Risiko, ich verdiene keine Kohle mehr. Ja. Aber gut, sei es drum, das machen halt Leute, die halt im öffentlichen Dienst sind, die können dann solche Phrasen rausballern. Also in meinen Augen ist es eine Phrase, weil was definiert denn eigentlich ein unternehmerisches Risiko? Ich komme nachher auch gleich drauf, was für die teilweise definiert. Früher war das ganz einfach mal, da hat es geheißen, ja, du darfst nicht mehr als 85% für einen beschäftigt sein. Ja, also einen Auftraggeber nur haben, sondern man sollte halt mindestens drei eigentlich sogar haben, drei Auftraggeber, und dann ist es im Endeffekt, ist es dieses Risiko weg. Und bei der Kundin, die diese Reitlehrerin beschäftigt hat, gab es ja eigentlich in meinen Augen auch diese Indizien nicht, weil es gibt ja zum Beispiel Gerichtsurteile über Reitlehrer, die also zum Beispiel 100% für eine Reitschule gearbeitet haben. Weißt du, da lasse ich es mir eingehen. Also die hat keine eigenen Pferde, hat 100% für eine Reitschule gearbeitet, ist unter dieser Reitschule aufgetreten. Hey, das ist so der Klassiker für Scheinselbstständigkeit. Das Ding ist aber, bei meiner Kundin war der Punkt, dass sie ja aber eigene Pferde hatte. Sie hatte auch eigene Unterstellmöglichkeiten für Pferde. Sie hatte andere Auftraggeber und sie hatte auch Tierarztkosten für die eigenen Pferde. Ja, also die konnte nicht die Tierarztkosten irgendwie auslagern. Das heißt, wenn die einen Einkommenseinbruch hat, also wenn zum Beispiel Aufträge wegfallen, dann hat die ja trotzdem weiter hohe laufende Kosten für ihren Betrieb in Anführungsstrichen, was ja dann doch kein Betrieb ist. Ja, also wenn du sagst, ich habe eigene Unterstellmöglichkeiten, ich habe eigene Pferde und eigene Tierarztkosten und die laufen weiter, wenn ich keine Aufträge habe. Das ist für mich eigentlich das krasse Indiz, dass es doch ein unternehmerisches Risiko gibt. Ne, war aber nicht so. Weil der hatte keine eigene Homepage und der Fehler hier war, dass er halt unter der Firmenmail meiner Kundin aufgetreten ist. Also er hatte keine eigene Homepage und ist unter der Firmenmail meiner Kundin aufgetreten. Ja, weiß nicht. Also in meinen Augen ist es ein formeller Fehler, aber eben keine Scheinselbstständigkeit, wie gesagt, weil ich eine eigene Infrastruktur ja mitbringe. Mich bringt das schon ein bisschen auf, weil, und das war das Schönste, was ich gesagt habe, immer dann, wenn irgendwie das Eis dünn wurde aufgrund zum Beispiel solcher Diskussionen, dann haben die Rentenversicherungsprüfer nur gesagt, ja, aber die Kassen sind leer. Das musst du dem auf der Zunge zugehen lassen. Ja, aber die Kassen sind leer, deswegen müssen wir das halt so durchziehen. So, und jetzt hat sie natürlich ja gesagt, naja gut, dann kann ich ja im Endeffekt auch dagegen vorgehen, kann sagen, ja, dann klage ich halt ein. Also sie musste jetzt für 4 Jahre nachzahlen und hat aber gesagt, okay, wenn ich das jetzt nicht will, kann sie einklagen. Und da ist halt so, dass ihr gesagt wurde, naja, wenn sie aber eine Gegenklage machen, dann gehen wir 30 Jahre zurück. Und ich habe mal geschaut, es gibt wohl, also bei Vorsatz gibt es im Sozialversicherungsrecht wohl tatsächlich 30 Jahre Verjährung. Ne? Also dann erpressen sie sich halt damit, und das hatte ich ja damals an meinem eigenen Leib bei meiner Betriebsprüfung, bei einer Steuerbetriebsprüfung gemerkt, die hat mich dann auch erpresst. Da habe ich gesagt, ja, wenn sie dagegen vorgehen, werden jetzt gleich 30.000 Euro mehr fällig. Ja,
dann, wenn du gerade eh schon am Untergehen bist, hast du natürlich jetzt einfach nicht mal so die Luft und sagst, ah, okay, 30.000 macht mir jetzt, spielt keine Rolle. Und die Mühlen der Justiz malen ja langsam, das wissen wir ja alle. Ja, da gehen Jahre ins Feld und hohe Anwaltskosten, bis du da irgendwie durch bist damit. Und neben den 30 Jahren, die sie dann praktisch rückwirkend prüfen, kommt dir dann auch noch hinzu, dass du noch mehr auf den Deckel bekommst, zum Beispiel in Form von Strafzinsen oder dass dann auch die Lohnsteuer nachentrichtet werden kann. Ja, hier haben sie sich drauf geeinigt und haben dann gesagt, okay, dann machen wir das halt nicht so. Und es wurden ja auch schon genug Klagen abgewiesen. Ich habe mal geschaut, zum Beispiel Sozialgericht Würzburg im Urteil vom 6.7.2010, also ein etwas älteres, oder neueres vom Sozialgericht Darmstadt vom 13. Februar 2023. Gibt noch ein paar mehr. Wie gesagt, kann man gerne googeln. So, ganz kurz nochmal ein Exkurs. Das Gesetz zur Scheinselbstständigkeit selber ist ja eigentlich gar nicht verkehrt. Das ist ja damals gekommen, weil andere große Unternehmen die Leute wirklich ausgebeutet haben. Stichwort Bofrost, Stichwort UPS-Fahrer und so weiter. Das heißt, da haben ja die großen Unternehmen die Fahrer wirklich in die Selbstständigkeit gedrängt, um sich ihre Sozialversicherungskosten zu sparen, um ihr Risiko klein zu halten. Also zum Beispiel haben sie ja dann eben keine Rente abführen müssen. Für Urlaubsanspruch gab es nichts, Überstunden, Krankheit und so weiter. Das hat ja alles keine Rolle gespielt. Das heißt, für die Arbeitgeber war das natürlich ein Traum. Aber für die Arbeitnehmer war das eigentlich nur moderne Ausbeute. Und deswegen war natürlich das Gesetz absolut sinnvoll. Nur, wie gesagt, nochmal, ich verstehe diese Definition, diese reine Definition mit dem unternehmerischen Risiko in vielen Fällen, die ich eben gehört habe, nicht so ganz. Übrigens, um dem Ganzen zu entgehen, gibt es ein sogenanntes Clearing-Verfahren. Das heißt, du kannst natürlich bei der Deutschen Rentenversicherung dann im Vorfeld kannst ein Clearing-Verfahren anstoßen und dann ist es natürlich safe. Oder du stellst die Leute an. Ich habe das auch bei einem anderen erlebt, also ein Tennislehrer, der hat mir eben genau dasselbe berichtet, hat auch gesagt, okay, wir sind auch rückwirkend geprüft worden. Dann hat der Steuerberater das ein bisschen abgemildert, dass also die Nachzahlung nicht ganz so hoch ausgefallen ist und er hat jetzt alle Trainer, also alle Tennistrainer, der beschäftigt, auch angestellt. Und er sagte, dass im Endeffekt für die Leute, die also weiterhin Rechnungen an ihn schreiben, würde es dann reichen, wenn man eben eine eigene Homepage hat, damit man die Tennislehrer auch als selbst- und eigenständige Tennislehrer finden und buchen kann. Dann sollte es laut Steuerberater funktionieren. Aber wie gesagt, sollte ist ja auch wieder dehnbar, ne? Dass, wie gesagt, irgendwann kommt ein Sozialversicherungsbrief und sagt, nee, weil eben die Kassen leer sind. Ja, so what? Also ich finde es besser, wenn sie lieber sinnvoller mit ihrem Geld umgehen, als dann die Leute noch mehr auszuquetschen. Das wäre ja auch ein Weg. Aber Herrgott, brauchen wir sich nicht darüber aufregen. Der Staat wird das so nicht, oder das werden wir nicht mehr erleben. Ja, und was ich noch krass fand, da hat der Steuerberater nämlich gesagt, dass es seine Branche genauso betrifft, weil nämlich viele Kanzleien auf Freelancer gegangen sind. Und er sagt, er kennt Kanzleien mit Nachforderungen im hohen sechsstelligen Bereich, die jetzt schließen mussten. Das sieht man mal, wie schnell wieder eine Abhängigkeit entstehen kann und wie wichtig das ist, seine Finanzen im Griff zu haben und genug Cash zu haben, dass man sagen kann, okay, dann ist es mir mehr oder weniger egal. Ja, aber ich hoffe, die Info hilft dir, dass du vorbereitet bist auf jeden Fall. In dem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Dein Michael.